Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.
Eine neue Podcast-Folge, die noch mehr unseren Namen trägt.
Kölsch und Jod.
Weil wir sprechen heute über unseren Sampler. Kölsch und Jod Top Jack 2025. Über die Hits der neuen Karnevalssession. Und es wird ja langsam Zeit, sich warm zu singen, sich ja die Texte so ein bisschen draufzupacken. Und ich freue mich auf den Macher dieses Samplers. Es ist mal wieder eine Doppel-CD geworden, die der Plateboss, der Plattenboss Jürgen Hoppe von Spektakolonia da veröffentlicht hat. Und jetzt sagen wir erstmal Hallo. Hallo Jürgen.
Ja, hallo Dominik. Vielen Dank für die Einladung.
Plateboss, Plattenboss unseres Samplers. Und es ist ja tatsächlich, warte, ich habe nachgeguckt, die 7. Ausgabe, ne?
7. Ausgabe, richtig, ja.
Hättest du das damals erträumt, dass man nach 6, 7 Jahren sagt, das ist schon der 7. Sampler?
Überrascht. Die Kürze der Zeit, also die 7 Veröffentlichungen sind vorbeigegangen wie im Flug. Also ich habe mich selber erschrocken, dass die 7. ist.
Und man muss ja noch, da muss man noch eine ganz, ganz doofe Zeit mit einrechnen, wo es jetzt nicht selbstverständlich war, ne, sage ich
mal. Das war der Start. Also 18, 19 die erste rausgebracht und danach begann die Katastrophe bis hin zu 22. Daher sind wir umso begeisterter nach wie vor von der Idee und von dem Erfolg des Samplers.
Es ist, ich habe das eben schon angesprochen, wieder ein Doppelalbum, eine Doppel-CD geworden. Ja, viele, viele verschiedene Künstler, Bands sind darauf, viele verschiedene Songs, um was zu machen, einfach auch die Vielfalt der kölschen Musikwelt darzustellen wahrscheinlich, oder?
Ja, also wir haben das dieses Jahr überschrieben mit Zeitgeist, Trend und Tradition. Das heißt, wir haben auch von ein paar Bands 2 Titel draufgenommen, die aber sehr unterschiedlich sind. Also wo auch die Bands, die jungen Bands, dem haben wir uns ja verschrieben, die jungen Bands mal ein bisschen vom Repertoire zeigen können. Also mal eine ruhige Nummer und mal halt eben eine aus verschiedenen Stilrichtungen. Das ist sehr kreativ.
35 Songs, 35 Titel sind da drauf. Die Namen der Künstler, der Bands, die kennen wir eigentlich alle. Die Klüngelköp, Eldorado, Fiasko, Domstürmer, Micky Brühl, Druckluft, Björn Häuser und. Viele Newcomer. Du hast ja gesagt, ich habe mich so ein bisschen den Newcomern auch verschrieben zusammen. Bel Air, Alois, Chantarella und noch mehr. Ich sag, da ist für jeden was dabei. Viele der Bands und Künstler waren ja auch schon hier bei mir im Kölsch und Jod Podcast. Was sagt denn der Plattenboss? Ist da ein Geheimtipp bei, ein mutmaßlicher Sessionshit oder sagst du, kann man jetzt noch nicht sagen, will ich nicht sagen, lehne ich mich nicht aus dem Fenster, obwohl ich die Sachen schon etliche Male gehört habe?
Kann ich nicht sagen, weil was ein Hit wird, entscheidet Publikum. Da sind so viele verschiedene Top-Titel dabei, wo ich sage, da werden sich Menschen finden, auch in einem Titel wiederfinden. Das kann man nicht prognostizieren, da müsste man ja jeden Einzelnen kennen. Und kann ich nicht sagen.
Aber du hast mir erst mal vor einiger Zeit mal gesagt, du wagst ein bisschen auch was Neues. Du hast einen ganz neuen Chor mit dabei.
Ja, in der Tat. Chöre sind in, mitsingen ist in. Und im Bergischen hat sich eine Riesengruppe gefunden, nennen sich laut, aber schief, die auch für einen guten Zweck, ähnlich wie in Köln auch die Grüngürtelrosen, ihre Auftritte machen, die Leute zum Mitsingen animieren. Und der Titel Norköllion sagt eigentlich alles, wie sich auch die Peripherie von Köln mit dem kölschen Liedgut identifiziert. Und natürlich am liebsten auch Norköllejet.
Sprichst du persönlich eigentlich von einem Hit, der innerhalb von einer Session entsteht? Da weiß man sofort, das ist der Sessionshit. Oder ist manchmal auch ein Hit, ein Song, wo du in 5 Jahren erst sagen würdest, der hat sich entwickeln müssen? Wahrscheinlich beides, ne? Oder?
Ja, also gibt zweierlei. Bekannt ist halt eben, dass ein Titel aus der vorangegangenen Session in der neuen Session dann nochmal funktioniert, weil viele Leute den dann schon kennen, mitsingen können etc. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn es wirklich ein Hit ist, dann funktioniert er sofort. Und dann merkt man das auch. Und ich sag mal so, die jungen Bands sind natürlich alle auch etwas ungeduldiger geworden. Das heißt, die gucken andauernd in ihre Streaming-Zahlen, in ihre Downloads etc. und werden dann schon ein bisschen unruhig.
Die Frage ist ja, Streaming-Zahlen oder Downloads, ist das dann ein Hit oder sagt der Saal, dass es ein Hit ist? Weißt du, wenn du in einen Saal kommst und die haben deinen Song ja noch nie gehört oder gesehen und dann singen alle direkt mit, dann könnte man ja so ein bisschen dran fühlen, dass es ein Hit ist, ne?
Ja, kommt auf die Verbreitung an. Also wenn halt eben, ich sag mal Brings oder Casala, die haben 500.000 Follower und treten aber auch in Sälen auf, die dann riesig sind oder Köln Arena etc. Die jüngeren Bands treten halt eben noch in kleineren Sitzungen auf. Das heißt, es geht jedes Mal auch um die Verbreitung. Und wenn so eine junge Band 20.000, 30.000 Streams hat, dann ist das in der Proportion natürlich so, als hätte Casala Brings 500.000. Ne? Mhm. Und deswegen schauen die da schon drauf.
Ja. Wenn man das mal so einordnet, ich glaube von den Klüngelköpp Stähne, der ist Jahre später erst richtig groß geworden, oder? Kannst du dich noch erinnern?
Da kann ich mich dran erinnern, ja.
Und heute ist dieser Song nicht wegzudenken, ne?
Das ist der Unterschied zwischen dem Hit und dem Evergreen.
Ah, okay, schön. Ja,
also du hast viele Titel, die vielleicht auf den ersten Blick oder aufs erste Hören nicht unbedingt so der Hit ist, aber sich entwickelt über Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich. Und dazu gehört Stähne.
Mein Kölsch und Jod-Kollege Nico Jansen, der war bei deiner Sampler-Präsentation im Haus Unkelbach mit dabei. Und er hat unsere kölschen Stars mal genau darauf angesprochen, so nach dem Motto, stellt euch mal vor, euer Sessionssong wäre der neue Sessionshit. Das sind die Antworten.
Kölsch und Jod.
Wie groß wäre das für euch? Fiasko, leider wieder eskaliert, der Sessionshit 2025.
Ich glaube, es gibt keine Band, die sich beschweren würde, wenn ihr Song Hit, ich bin immer ein Freund davon, Song zu nennen, weil ein Hit, das machen die Leute draußen, machen aus dem Song einen Hit oder auch nicht. Es fühlt sich mit Sicherheit ganz toll an, wenn es ein großer Hit werden würde, aber ich bin auch ehrlich, ich habe mir ja schon im Vorfeld viele Lieder angehört. Dieses Jahr ist wieder so viel Potenzial auch von jungen Bands, dass ich mal sage, ich fühle mich auch noch sehr jung, aber es gibt auch noch viel, viel jüngere Bands, einfach dabei, und ich drücke jedem einzelnen die Daumen, dass es ein Hit wird, weil ich finde, es hat einfach jeder verdient, dass deren Song ein Hit wird.
Wir hoffen es natürlich, also wissen tut man es nie, aber wenn es so wäre, dann freuen wir uns, wenn die Leute sich über den Song freuen, wenn wir den viel spielen dürfen, und im Optimalfall kommen natürlich viele Gigs rein und wir können viel spielen.
Wie sehr arbeitet man als Band darauf hin, dass es ein Sessionshit wird, und vor allem, was würden die Kürbisse denken, wenn plötzlich alle Kölsche Casanova singen?
Ja, also es kann ja keiner vorhersagen, und das ist ja die Schwierigkeit an einem Hit. Du weißt es selber genauso, und man kann eigentlich nur darauf hoffen, dass es irgendwo ein Selbstläufer wird, wie ein Video, was viral geht. Ja, ist eigentlich genau dasselbe Prinzip, und vielleicht wird es in diesem Jahr der Kölsche Casanova, keine Ahnung.
Das wäre natürlich cool, aber du hast ja gerade selber gesehen, der Sampler ist vollgepackt mit wahrscheinlich auch echt guten Songs. Was hat der Jürgen gesagt? Seit März hört er sich Demos von den Kollegen an. Hier wird in den nächsten 3 Monaten schon sehr viel Musik reingepumpt, was ja teilweise gar nicht so möglich ist, auf Deutschland gesehen teilweise, was jetzt hier in 3 Monaten passiert. Also wenn uns das Ganze gelingen würde, dass sich das etwas herabsetzen würde, das würde uns sehr glücklich machen, ja.
Kölsch und Jod.
Ja, und wir gehen mal ein paar Schritte zurück. Wie plant man eigentlich so einen Sampler? Wann, wie legst du los? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich Aschermittwoch kommt jetzt. Oder noch früher.
Nee, da bin ich erst mal in Urlaub. Nein, also in der Tat, in diesem Jahr war es super früh, weil wir hatten eine kurze Session. Natürlich haben alle Künstlerinnen, Künstler, Bands dann auch erstmal Urlaub gemacht, haben aber dann relativ früh wieder im Studio angefangen, neue Ideen zu Papier zu bringen. Das heißt, 90% der Titel, die jetzt auf dem Sampler sind, höre ich seit April, März, April. Mhm. Da kamen die ersten Demos, da kamen die ersten Vorschläge. Das heißt, wenn der Sampler jetzt raus ist, kenne ich jede Nummer schon ein halbes Jahr.
Früher, also wenn ich mich so zurückerinnere, da hat man die neuen Songs erst zum ersten Mal gehört, als die Sampler erschienen sind. Also dein Sampler, andere Sampler. Das hat sich natürlich sehr, sehr gewandelt. Einmal du jetzt beispielsweise, klar, du kriegst die Demos früher geschickt, aber auch Konzerte, Festivals und so weiter. Da hat sich auch was geändert, oder? Die sind nicht mehr hundertprozentig neu, wenn die auf einer CD landen. Die sind im Zweifel schon 3 Monate gespielt worden. Ist das gut, ist das schlecht?
Ist gut und schlecht zugleich. Weil natürlich ist der Reiz des Tag X ein bisschen verloren gegangen durch die Vorveröffentlichungen. Auf der anderen Seite muss man aber auch gerade den jungen Bands die Gelegenheit geben, ihre Lieder auch auszuprobieren. Also du kannst im Studio arbeiten, bis du blöd wirst. Wenn das Publikum nicht zuckt, dann bringt das nichts. So. Und so gibt's mittlerweile viele Formate im Sommer, im Frühherbst oder Spätsommer, wo halt eben diese Nummern ausprobiert werden.
Ein Glück eigentlich für eine Band, wenn sie sowas ausprobieren kann. Aber jetzt haben ja nicht alle Bands das Glück. Das heißt, manchmal ist man auch einfach mutig oder ja, gibt 2 Wochen vor Veröffentlichung die Nummer ab und dann ja, schauen wir mal, was passiert.
Also 2 Wochen vor Veröffentlichung kann ich nichts mehr annehmen, weil da ist schon alles in der Mache. Das heißt, sind ja auch die Sachen drumherum. Man muss das Cover gestalten, muss die Inhalte füllen, das muss gedruckt werden. Ich mache ja noch eine physische CD, Doppel-CD. Da braucht man Zeit. Aber in der Tat gibt's Nummern, wo man sich dazu entscheidet, komm, ob ausprobiert oder nicht, die könnte funktionieren, die nehmen wir.
Weil die in deinem Ohr, in deinem Kopf funktioniert, oder?
Ja, auch mit den Künstlern. Ich sag den Künstlern immer, mir ist das eigentlich egal, ihr steht auf der Bühne. Im Zweifelsfall werdet ihr ausgepfiffen, nicht ich. So. aber wenn, ich glaube, wenn so eine Band oder ein Künstler, Künstlerin von einer Nummer überzeugt ist, dann kriegen die das auch über den Bühnenrand. Dann kriegen das Publikum auch mitgenommen. Und da vertraue ich dann einfach drauf. Ne?
Es gab mit Sicherheit schon Künstler, Bands, Gruppen, die haben eine Woche vor Veröffentlichung angerufen, haben von allem nichts mitbekommen und haben gefragt, kommen wir noch auf die CD mit drauf? Fällt man hinten über, oder?
Ja.
Gibt's. Ja. Die haben dann einfach, pennen die, was tun die?
Ja, genau. Aber ist dann teilweise auch schon ein Zeichen, wie ernst der ein oder andere diese Sache nimmt. Ne? Aber da geht gar nichts. Ne?
Wählst du alles von A bis Z aus oder ist das tatsächlich so, dass ich eine Band auch bei dir bewerben kann? Oder du sagst, ach, kommt doch mal vorbei, stellt euch vor, Casting, ich weiß es nicht. Oder du gehst irgendwo hin und sagst, ich guck mir die Band jetzt an.
Also sagen wir so, ich habe natürlich auch ein Netzwerk, wo ich Tipps bekomme, wo ich angesprochen werde, unterhalte ich mal mit denen oder das geht nur über Netzwerk. Also das kann man nicht alleine alles regeln. Und natürlich, klar, mich schreiben auch Bands an, schicken mir Demos, ich unterhalte mich, so es geht, mit jedem.
Mhm. Ja. Und da muss eine Entscheidung getroffen werden. 2 CDs müssen gefüllt werden. Machst du das dann alleine? Nein, ich hab das letzte Wort. Oder hast du irgendwie auch so eine Art Team, die sagen, Jürgen, denk doch mal nach, die eine Nummer, vielleicht können wir die noch tauschen oder so.
Ja, natürlich habe ich ein Team. Wie gesagt, da ist also sowohl ein Netzwerk, was sich außerhalb des Unternehmens befindet, mit vielen auch namhaften Karnevalisten und Event-Leuten. Darüber hinaus natürlich im engeren Zirkel habe ich natürlich auch Leute, die mich da beraten können, auch produktionstechnisch etc.
Was sind so die Probleme, du hast eben gesagt, physisch eine CD, was sind so die Probleme, die Herausforderungen, die ein Plattenboss in der heutigen Zeit hat? Dein Baby, dein Plattenbaby nennt sich ja Spectacolonia. Die Zeiten haben sich wahrscheinlich nicht groß gebessert seit der Pandemie, oder?
Nee, die haben sich nicht gebessert. Die sind aber auch nicht noch schlechter geworden. Also das ist immer so dieser Hoffnungsschimmer. Nur, wie gesagt, also das Physische und das Digitale gehen auseinander.
Das muss man ganz klar so sagen. Als ich erst vor 2018 angefangen habe, war das Verhältnis noch 60-40, sprich 60 physisch, 40 digital. Das hat sich gedreht, aber auch nur gedreht. Das heißt also jetzt 40-60 heißt, dass wir immer noch namhaft Tonträger verkaufen. Und der Witz an der Sache ist, ich hatte eigentlich nicht vor, eine Doppel-CD zu machen, weil das halt eben auch Kosten sind, die letzten Endes bei Spektakulonia hängen bleiben.
Weil es wird ja nicht doppelt so teuer, ne?
Eben. Und doch, die Kosten, ja.
Also, ja, aber die Einnahmen. Wenn ich jetzt die CD kaufen möchte, ja, die kostet ja nicht, nee, weil da jetzt doppelt so viele Songs drauf sind. Ne? Ja.
Fakt ist aber, dass ich dann am Anfang auch vielen Künstlerinnen und Künstlern gesagt habe, ich mach's anders, ich mache eine normale CD mit 20 Titeln, mach aber die digitale Ausgabe größer. Das geht, das ist überhaupt kein Problem, weil ich digital halt eben im Download oder im Stream mehr Songs anbieten kann. Und dann fing die Jammerei an.
Aber ja, ich will auch drauf.
Aber wir wollen aber auf die CD. Nur digital, auch sind wir nur auf dem Digitalpart. Ne? Am Ende des Tages hat er gesagt, ach komm, also ich will die Diskussion nicht haben, dann mach ich trotzdem eine Doppel-CD. Ne? Und dann kommt bei der Vorankündigung, Vorbestellen, posten sie dann streamen. Das ist halt, Leute.
Das ist verrückt, die Welt ist verrückt.
Ja, so, und dann habe ich also, wir beobachten natürlich auch die Posts unserer Künstler und dann haben wir dann hier und da doch mal in die Kommentare geschrieben, kaufen geht auch.
Ne? Stichwort Streaming, wer sich erinnert, wir haben vor einiger Zeit mit dir schon mal eine Podcast-Folge hier bei Kölsch und Jod gemacht, zusammen mit Roman Lob, dem Sänger von Stadtrand. Damals haben wir über Downloads, Streamings, CDs gesprochen. Es wird mit Sicherheit auch noch viele Menschen geben, die zu dir sagen, sag mal, wie zeitgemäß ist eigentlich eine CD 2024 noch? Du wirst die passende Antwort parat haben, ne?
Ja, also indem ich noch verkaufe, ist es noch zeitgemäß. Und wenn ich Tendenzen sehe, ich meine, wir hinken ja in diesem Entertainment-Bereich, hinken wir ja immer so 2-3 Jahre den Amerikanern hinterher. In Amerika wächst der CD-Abverkauf doppelt so hoch wie der digitale. Und hinzugekommen ist der Vinylverkauf, wo ich sage, also wenn einer vor mir steht und sagt, ich habe ja gar keinen CD-Player mehr, dann sage ich, hast du einen Vinylplayer? Dann sage ich, um Gottes Willen, nee. Versteht man nicht, ist aber so.
Wo kommt das her? Also wir wissen, im Auto ist schon in den meisten Karren kein CD-Player mehr, es sei denn, man fährt noch ein Modell, was weiß ich, 6, 7, 8 Jahre alt ist. Bei mir jetzt in 2 Autos in Folge schon kein CD-Player mehr. Deshalb kann ich deine CD da nicht reinschieben. Ist es die Liebe zur Musik, zu dem Ganzen, was anzufassen? Weil du sagst Vinyl. Also ich habe keinen Plattenspieler.
Ja, ich auch nicht. Also ich habe mir mal so ein Vinyl-Abspielgerät geholt, was auch digital zu verbinden ist. Aber das ist auch eine qualitative Sache. Und ich sag immer noch, wenn ich sehe, wie sich jetzt gerade auch die jungen Bands und Künstler anstrengen, im Studio wirklich tolle Arbeit abzuliefern. Und ich sehe dann andererseits irgendwie draußen die Leute rumrennen, die sich so eine Nummer auf dem Handy anhören. Dann schlage ich die Hände vom Kopf zusammen. Ne? Weil, also da wird die Qualität, die geliefert wird, nicht abgefordert und auch nicht gewertschätzt. Und das finde ich ziemlich schade.
Also CD, du sagst, funktioniert noch.
Ja, noch.
Nico Jansen hat mal bei deiner Sampler-Präsentation nachgehört, was die Bands dazu sagen, wenn sie dann eine CD ja wie ein kleines Baby in der Hand halten.
Kölsch und Jod.
Ja, der Daniel von Fiasco ist bei mir. Und Daniel, erstmal Glückwunsch, auf einer CD zu sein, auf einer guten alten CD. Wie fühlt sich das noch an?
Auf einem Medium zu sein, das fühlt sich toll an. Ich finde auch super, dass Jürgen da so dran festhält, weil ich bin ein absoluter Freund von physischen Sachen, auch wenn es natürlich keinen CD-Player bei den meisten auf jeden Fall nicht mehr gibt, aber ich kaufe mir immer CDs, weil ich dann was in der Hand habe. Also Streaming ist auch toll, aber ich habe immer sehr gerne was in der Hand.
Ja, so was Materielles, wie ein Buch lesen, ne? Ist immer noch irgendwas Special, es riecht immer ein bisschen geil am Anfang und wenn man dann im Auto fährt, ich meine, viel CD-Player gibt's nicht mehr. Im Auto habe ich noch einen, dann ist es irgendwie auch cool, wenn man weiß, ey, ich tue eine CD rein und ich höre jetzt das, was da läuft.
Im Probenraum sieht's ja auch schön aus.
Ist auch ein Traum, ja.
Ich find's eigentlich ganz schön, weil wir haben in der Tat bis letztes Jahr Jahr haben wir auch immer CDs gepresst, weil wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen an der alten Tradition festhalten. In diesem Jahr machen wir es nicht. Sind aber natürlich mit dem Titel jetzt auf Kölsch und Jod auf dem Album. Das heißt, wir haben irgendwie dann doch eine. Und letztes Jahr waren wir dann zusätzlich noch drauf. Also, wir sind irgendwie immer wieder vertreten und ich habe auch keine Lust, irgendwie einen USB-Stick zu verschenken. Und das ist irgendwie, die Leute freuen sich einfach tierisch, wenn sie was in der Hand haben. Und wenn wir auf dem Zug mitfahren, wie jetzt zum Beispiel Rosenmontag, dann haben wir wieder was zum Verteilen.
Ich weiß nicht, es ist so wahrscheinlich noch so ein haptisches, romantisches Ding, sowas in der Hand zu halten, wenn man wochenlang im Studio sitzt, also ich kann das jetzt nur aus Produzentensicht oder Interpretensicht sagen, und das Ding dann in CD-Player, ja, ich habe noch einen CD-Player, schiebt und es da drüber abhört und denkt, boah, die Arbeit hat sich gelohnt, es klingt toll, und da ist das Ding.
Kölsch und Jod.
Jürgen, du bist ja nicht das einzige Platten- und Musiklabel, ja, das ein Sampler, das eine CD rausbringt. Also, um mal herauszustellen, der Hoppe, der pennt nicht. Es gibt noch genug andere, die veröffentlichen auch einen Karneval-Sampler. Worauf ich hinaus will, was meinst du, wie lange wird das wohl noch gehen? Du hast ja die ganze Entwicklung vor Augen und leider zum Glück miterlebt. Wie lange geht das noch gut? Hast du da eine Prognose, dass du sagst, ja, wenn jetzt schon kein Auto mehr eine CD frisst, ein paar Jahren werden die ganzen Karren eh vom Markt sein und zu Hause im Wohnzimmer, ich weiß nicht.
Kann ich nicht absehen, weil, wie gesagt, Sachen drehen sich ja. Wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, mach doch mal eine Vinyl, dann hätte ich gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Ja. Beziehungsweise ich selber bin vor 2 Jahren umgezogen und habe ungefähr 3000 Vinylplatten verkauft an einen
Musikliebhaber
oder Trödelhändler.
Okay.
Weil ich die schon seit Jahren mitgeschleppt habe, aber halt eben auch kein Abspielgerät mehr hatte. Jetzt ärgere ich mich natürlich so langsam wieder.
Meinst du,
aber
das war bares Gold, was da lag, ja?
Nee, das nicht mehr. Da gibt's so eine Plattform, Momox heißt die. Wenn du da den Titel oder den Code eingibst und siehst dann da irgendwie für ein Stones-Album 20 Cent.
Nein, das tut weh.
Ja, da habe ich mich dann auch immer gegen gewehrt. Und da kriegt dann einer, den ich schon immer kenne, ist immer zu blöd. Also ich kann jetzt nicht sagen, in 2 Jahren ist die CD tot, kann ich nicht sagen. Glaube ich auch nicht. Und auf der anderen Seite, dieses Digitalgeschäft tut's ja auch.
Ich will dir die CD auch gar nicht wegnehmen, sondern denkt man auf irgendwelchen anderen Bezahl- oder Einnahmemöglichkeiten drauf rum? Denn Auto, haben wir drüber geredet, im Kinderzimmer schreien die Kids die Alexa an und füttern den CD-Player nicht mehr mit CDs, wo dann Kölsch und Jod draufsteht. Muss man auf sowas rumdenken? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, aber wenn die Eltern vorprogrammiert haben, können die Kids von mir aus Eldorado in Alexa reinbrüllen und dann kommen nur Nummer von uns daraus. Also kein Problem.
Das nur müssen die das so. Dann müssen die das dann 50.000 Mal machen wahrscheinlich, oder?
Die sollen den ganzen Tag brüllen, klar.
Eldorado, Björn Häuser, Klüngelköpp, ja, alles von, spiele alles von, ja. Wenn ich der Alexa sage, Alexa, spiele alles von Spektakolonia, rafft die das? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Muss ich mal mit dir sprechen.
Ja, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, diese Einnahmequelle CD, ob die irgendwann mal zu Ende geht. Es ist, ja, wir haben keine Glaskugel, ne?
Nee.
Aber Schallplatten, wo kommt das her? Vinyl. Ist das ein amerikanischer Trend oder auch ein deutscher Trend?
Das ist ja auch ein Trend und vor allen Dingen, der wird ja mitgegangen. Man muss ja immer sehen, der Handel, also wenn ich zum Beispiel Saturn sehe, ne, die streichen ja das CD-Regal in der Verkaufsfläche von, ich sag jetzt mal 15 Meter, streichen die da runter auf 7 Meter, machen aber auf der anderen Seite 25 Meter Vinyl. Weil die Dinger halt eben größer sind. Da habe ich immer Tränen in den Augen, weil wo eine Vinylplatte steht, könntest du eigentlich 4 CDs hinstellen. Aber ist so. Die würden das hier nicht machen, wenn das nicht genutzt würde.
Aber denkt man sich dann gehst du durch einen Laden und siehst dann da einen riesengroßen Verkaufsständer mit Vinylplatten. Ja. Denkst du dann kurz drüber nach, verdammter Mist, hätte ich doch mal? Oder ist das überhaupt gar keine?
Nein. Also sehe ich im Sampler-Bereich eher weniger.
Oder im Kölschen Musikbereich?
Im kölschen Musikbereich. Bei einzelnen Künstlern kann das durchaus funktionieren. Ich weiß, dass der Björn Häuser ein Vinylalbum gemacht hat. Ich glaube, die Höhner haben sogar jetzt auch eins gemacht.
Ja, vielleicht ja auch einfach nur, um mit irgendwas zu überraschen, aber nicht, dass man jetzt permanent daran denkt, ein Vinylalbum rauszubringen.
Also als ich den Sampler Kölsch und Jod Topjekt 2025 habe mastern lassen, in Top Studio auch in Köln, hat mir der Master gesagt, dass er viel Vinyl macht, unter anderem jetzt, glaube ich, für Marius Müller-Westernhang. Und er sagt also, es ist eine andere, nicht bessere Qualität als CD-Master und Digital-Master. Also es erschließt sich mir noch nicht der Mehrwert. Außer halt eben so tolles Vinyl, Artwork oder was in der Hand zu haben, wo man nicht unbedingt eine Brille braucht, um was zu lesen.
Und vielleicht ist der Player so stylisch, dass er ins Wohnzimmer oder in die Küche passt.
Genau, Einrichtungsgegenstand. Ja. Mehr Einrichtungsgegenstand.
Weil die große Hi-Fi-Boxenanlage mit Kassettendeck, CD-Deck, ich glaube, die werden wir bald nicht mehr sehen oder längst nicht mehr sehen.
Ja, Alois hat ja auf dem Sampler einen Titel, der heißt 10 Quadratmeter. Das heißt, da hört es dann auf mit Boxen.
10 Quadratmeter inklusive Wohnzimmer, Küche.
Der Dielebad.
Ja. Weg von den schlechten oder negativen Gedanken. Wir wünschen dir, Jürgen, da alles Gute mit dem Sampler. Es steht ja auch Kölsch und Jod drauf. Also das kann nur ein Erfolg werden. Die Session steht kurz bevor. Wie hat es dich schon gepackt? Hast du richtig Bock, dass es losgeht? Oder sagst du, naja, bei mir läuft den ganzen Tag oder das ganze Jahr kölsche Musik, ob da jetzt 11.11. irgendwann auf dem Datum steht, das ist mir relativ egal.
Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Also ich höre 90% der Titel seit März, April. Aber natürlich freue ich mich, wenn die Session losgeht, wenn die Bands unterwegs sind, wenn die Nummern dann auch wirklich am lebenden Objekt im größeren Stil ausprobiert werden können. Und am Ende des Tages guckt man halt eben auch darauf, hat man bei der einen oder anderen Nummer die richtige Wahl getroffen und hat sich irgendwie ein gutes Gefühl bewahrheitet. Klar.
Oder im Zweifel siehst du eine Band, die hat es vielleicht nicht auf den Sampler geschafft und du sagst, hätte ich mal. Das war so eine, jetzt funktioniert das doch auf einmal Mist. Oder wurden dir nicht angeboten? Vielleicht.
Keiner ist unfehlbar. Also klar, wahrscheinlich habe ich halt eben hier oder da auch mal gesagt, nee, sehe ich nicht und werde eines Besseren belehrt.
11.11. heißt für dich rausgehen auf die Straße, sich umgucken auf den verschiedenen Partys in der Stadt, in Köln in dem Fall?
Ja, also ich bin immer so mehr oder weniger undercover so unterwegs und bin nie irgendwo fest, sondern gucke hier und da und ist natürlich interessant, klar. Ne? Guck auch meine eigenen Bands, aber halt eben jetzt nicht so, dass ich vor denen stehe oder mit denen da reinmarschiere, sondern ich guck mal aus der Distanz an und also, dass die es können, davon bin ich überzeugt, aber ich gucke mein Publikum an. Ne? Wie reagieren die? Wo reagieren die? Wie reagieren die? Wann reagieren die? Das ist für mich interessanter.
Du hast ja gesagt, du pushst und unterstützt gerne Nachwuchsbands, du hast einige drauf. Chantarella, Alois, Bel Air waren ja auch schon bei uns im Podcast. Alois waren schon bei uns im Podcast. Zusammen waren auch schon bei uns im Podcast. Und die Jungs haben das damals auch gesagt, dass man heute als Newcomer viel, viel schneller da sein muss, als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Auch so vom Sound. Hast du das? Ist das auch so deine Feststellung, dass die jungen Bands heute vom Tag 1 viel professioneller sind? Mag man gar nicht glauben, aber als vielleicht die Höhner, die Pavaya, die Blackfist damals?
Ist halt eben auch den Möglichkeiten geschuldet. Also früher hast du dich halt eben im Proberaum getroffen und hast ein bisschen musiziert und irgendwann musstest du den Weg ins Studio antreten. Das war eine andere Nummer als heute, wo fast jeder irgendwie mit seinem Computer schon zu Hause sitzt und Sachen vorbereiten kann. Also die Technik unterstützt da schon immens. Also man muss nicht sagen, dass die Bands professioneller sind, sondern dieses gesamte technische Umfeld ist professioneller geworden als früher.
Ja, und es wird von uns wahrscheinlich auch erwartet, ne? Also nicht von uns beiden selbst, aber vom Publikum, dass es direkt ein super toller Sound ist, weil wir uns dran gewöhnt haben.
Ja, es entstehen ja Hörgewohnheiten. Das heißt, auch da ist die Technik ja immer weitergegangen, ne? Und also ich nehme da immer als Beispiel so große Samstagabendshows, wo meine Mutter bis zu ihrem Tod geglaubt hat, die singen da alle live. Ne? Und das war halt eben auch ein toller Klang dann zu Hause im Fernseher, aber da hat leider keiner live gesungen.
Und der ein oder andere hat es sich getraut, aber nicht viele, ne?
Eher weniger, ja. Ja. Aber wie gesagt, die jungen Bands, die haben natürlich, dadurch, dass es auch so viel mehr geworden sind, ist da ja schon untereinander so ein, man hört bei dem einen, oh, klingt gut, der hat dieses oder jenes Equipment, da gucken heute schon die Leute mehr drauf. Klar, logisch.
Also wir hoffen, wenn du dann die jungen Bands am 11.11., spätestens am 11.11. siehst, dass du dann nachher auch sagst, da habe ich ein gutes Händchen bewiesen. Wir haben auf jeden Fall auch mal bei den Bands nachgehört, wie viel Bock sie auf die neue Session haben. Kollege Nico Jansen war unterwegs.
Kölsch und Jod.
Eldorado, wie geht's für euch in den 11.11. in die neue Session? Das ist ja das Wichtigste, dass dieser Start irgendwie glückt, dass die Singles ankommen, es klar wird, das wird unsere Nummer, oder?
Ja, die Vorfreude ist natürlich riesig, dass es jetzt wieder losgeht und wir sind so gespannt, was die Leute zu den Songs sagen werden und wie die Leute die Songs auch annehmen. Wir werden natürlich beide Songs spielen und das wird so ein internes Rennen, welche Nummer es dann besser tun wird bei den Leuten, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass es gut ankommt.
Was ja auch sympathisch ist, dass man noch so ein bisschen gelassen in diese Session anscheinend startet an deiner Stelle.
Ja, ich glaube, das ist auch der richtige Weg, oder? Man soll gelassen sein. Also ich sage immer zu meinen Freunden, wenn die fragen, was ist das für ein Gefühl? Ich sage, das ist irgendwie ganz toll, dass wir sowas machen dürfen, dass wir mit unserer eigenen Musik rausgehen dürfen und spielen dürfen und die Leute feiern es auch noch. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Glück, was wir erfahren dürfen mit der Band und das genießen wir und deswegen einfach, wir denken gar nicht drüber nach, wir gehen raus und machen Musik und haben Spaß.
Alois, wie startet ihr in die Session, in den 11.11.? Habt ihr den Terminplan schon so ein bisschen im Blick?
Ja, sicher. Haben echt coole, viele Buchungen, wieder Heumarkt dabei, wo wir uns tierisch drauf freuen. Da durften wir letztes Jahr unsere Premiere geben und dann sind wir den ganzen Tag gemeinsam als Band unterwegs und dann geht das hoffentlich durch bis zum Aschermittwoch mit kleiner Ausnahme in der Weihnachtszeit. Aber dann haben wir quasi eine gemeinsame viermonatige Klassenfahrt.
Und wie hält man das aus?
Sehr gut, sehr gut. Mit viel Schweiß im Bus und viel Party auf der Bühne. Das macht schon richtig Bock.
Kölsch und Jod.
Jürgen, wir quatschen ein bisschen was über Design, über Farben, Musik. Die stellen wir ein bisschen hinten an und auch die Musikindustrie, wie sie sich denn entwickelt oder nicht. Es gibt jetzt was fürs Auge, ist natürlich für einen Podcast nicht ganz so ideal, Jürgen. Also wir malen ein paar Bilder im Kopf der Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wenn wir uns das Design deines Samplers angucken, du bleibst ja dir treu bei deinen Farbklecksen. Wenn man das Cover vor Augen hat, hat man Kleckse und darauf sind die Bands und Künstler abgebildet. Wir hatten schon Gelb, Orange, Rot, Magenta möchte ich sagen, Türkis, Rot-Weiß, jetzt packst du alle Farben rein, gefühlt, die es gibt. Es wird jetzt bunt und farbig, Musik für alle. Was war der Hintergedanke?
Der Hintergedanke war in der Tat, ich habe jetzt schon 6 Farben durch.
Ich habe nicht mehr viele.
Was mache ich denn jetzt? Und bunt war mir wichtig. Also auch zu zeigen, Köln ist bunt oder eigentlich das komplette Rheinland ist bunt, ne? Und dann wollte ich das mit den Regenbogenfarben irgendwo widerspiegeln. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir halt eben die ganzen Regenbogenfarben und nehmen das als Grunddesign. Ja. Die Entscheidung musste auch schon im März, April fallen, weil wir uns in diesem Jahr etwas Besonderes haben einfallen lassen. Wir haben für die Künstler und für ein paar Auserwählte haben wir ein spezielles Kölsch und Jod Karnevalstrikot machen lassen.
Wenn ihr das sehen könntet, was ich schon trage.
Der Witz an der Sache war, dass ich da eine Kooperation mit dem Ausrüster des ersten FC Kölns eingegangen bin, der Firma Hummel. Und die natürlich gesagt haben, ey, wir haben EM vor der Brust, wir haben die neue Saison vor der Brust. Wenn du so ein Sondertrikot haben willst, dann müssen wir das jetzt machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann steht die Farbigkeit fest. Da wusste ich dann auch noch nicht, was im Rest der Session dann auf uns zukommt.
Also es ist schön bunt und das Schöne ist ja, ich glaube auf dem Regenbogen, so gefühlt müssten auf dem Regenbogen alle Farben sein, aber du hast gesagt, für Brung ist hier keine Platz, ne?
Auf keinen Fall.
Ist bei den Künstlern ganz gut angekommen, oder? Oder mussten sich die Künstler dann auch auswählen, ich möchte auf Gelb, auf Blau, auf Orange, oder war das wurscht? Hast du gesagt, das entscheide jetzt ich hier.
Das entscheide dann am Ende des Tages ich, aber mit sehr viel Druck unserer Grafikabteilung, beziehungsweise unseres Grafikers, mit dem wir seit der ersten Ausgabe sehr eng zusammenarbeiten, lieber Mike. Da muss man ja auch gucken, wenn du Swinging Fun fährst und laut aber schief hast, ein bisschen länger, als wenn der Kev irgendwo dann in der Ecke steht oder so.
Meinst du, also, da müssen die Kleckse länger und größer gezogen werden?
Wir müssen die Bandnamen an den Klecksen ausrichten. Im Gegensatz zu anderen Samplern ist das unser oberstes Gebot. Wir schreiben alle Bands oder Künstlerinnen vorne drauf.
Ja. Und du hast uns tatsächlich ein paar deiner bunten Karnevalstrikots mitgebracht, exklusiv. Teile, die ihr nicht kaufen könnt, aber gewinnen. Hier bei mir einfach mal melden über euer Lokalradio und dann tragt ihr vielleicht auch bald so ein cooles Kölsch-Unjod-Karnevals-Shirt. Nee, Karnevals-Trikot. Das hat sonst keiner. Viel Glück. So Jürgen, also ich bin am Ende. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges? Also wir haben wirklich alles von deinem neuen Sampler durchgekaut. Jetzt muss der nur erfolgreich werden, ne?
Ja, ist aber relativ einfach, wenn alle Zuhörerinnen und Zuhörer ab sofort in den Handel rennen, die CD kaufen oder einen Download machen.
Bist du dankbar und glücklich?
Bin ich dankbar und glücklich.
Ja. Und in der nächsten Session, das wäre ja dann Kölsch und Jod Topjek 26, wird es geben? Kannst du schon nicken oder sagst du, muss ich mir meine Gedanken drüber machen?
Der wird es geben, keine Frage.
Da nageln wir dich drauf fest. Danke an Jürgen Hoppe, Chef unseres Kölsch und Jod Samplers, Topjek, Chef von Spektakolonia. Danke, dass du Teil dieser Podcast-Folge warst. Danke, dass du Teil von Kölsch und Jod bist und warst.
Gerne, sehr gerne.
Kölsch und Jod. Der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.